Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Manche haben einen, manche zwei, die meisten von uns aber nutzen mindestens drei oder vier sogenannte Messenger. Mit diesen Applikationen verschicken wir Kurznachrichten an Freunde, an die Familie, aber auch an die Kollegen. Und zwar so viele, dass irgendwann niemand mehr durchsieht, auf welchem Kanal man eigentlich mit wem kommuniziert. Messenger-Hölle nennen einige dieses Chaos oder auch schlimmer noch Messenger-Apokalypse. Ginge das nicht alles viel einfacher? Was fehlt, ist die große Killer-Applikation, die alles in einem vereint. Oder, das ist unser Thema heute hier bei Breitband mit Vera Linz.
Und mit Martin Böttcher. Herzlich willkommen. Außerdem reden wir über das Einkaufen der Zukunft. Die geht es nach Amazon schon begonnen hat. Seit wenigen Tagen gibt es auch in Deutschland die sogenannten Dash-Buttons. Das sind kleine externe Knöpfe mit einer WLAN-Verbindung. Und diese Knöpfe, die muss man nur drücken und schon wird ein fehlender Haushaltsartikel geliefert. Das klingt spooky und ist es vielleicht auch. Das klären wir in dieser Sendung. Und am Ende schauen wir dann noch weiter in die Zukunft mit dem Computerspiel Deus Ex Mankind Divided.
Wie immer haben wir auch Netzmusik in petto. Los geht's mit der fünfköpfigen Band Stoop Kids aus New Orleans.
Der Name ließe sich vielleicht am ehesten mit Stubenhocker übersetzen. Ganz im Gegenteil dazu tourt die Band aber seit 3 Jahren quer durch die USA, spielt ein Konzert nach dem anderen. Wir hören das halbwegs fröhliche Stück Motions.
Topic.
Ich erinnere mich noch an die guten alten SMS-Zeiten, du auch, Martin. Ich
natürlich, denke, ja.
Das war in den 90er Jahren und nämlich am 3. Dezember 1992 wurde die erste Kurzmitteilung des Short Message Service verschickt. Also kurz SMS, das war damals das Geschäftsmodell. Und ich erinnere mich daran, dass Mobilfunkverträge immer auch danach ausgewählt wurden, wie viel SMS man nämlich frei verschicken konnte.
Aber heute kann man darüber eigentlich nur noch lachen, denn seit ein paar Jahre später dann die Messenger aufkamen, da war es vorbei mit dem Hype um die SMS. Die ist jetzt nur noch ein Nachrichtenkanal unter vielen. Heute nutzen wir bis zu 4, 5, ich nehme an, es gibt Menschen, die sogar noch mehr Messenger haben, parallel, angefangen bei Direktnachrichten auf Twitter bis hin zu WhatsApp oder Threema und das zigmal am Tag.
Da kann man schon mal durchdrehen und nach Hilfe schreien, denn ständig poppt eine Nachricht auf, pusht einen das Telefon in die Aktion und manche sagen zumindest an schlechten Tagen, es ist die Hölle. Die Frage ist nur, wollen wir das wirklich anders?
Darüber reden wir gleich mit Ole Reismann, Leiter des Nachrichtenportals Bento vom Spiegel. Vorher aber Azad Depeche-Man mit einem Blick in die Welt der Messenger.
Wir können ja eine WhatsApp-Gruppe starten.
Ich habe aber kein WhatsApp.
Wie, du hast kein WhatsApp?
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Ein Leben ohne einen Familienchat und ohne eine Urlaubsgruppe bei WhatsApp. Bei einer Milliarde Nutzern, die über den weltweit größten Messenger-Dienst miteinander sprechen, Fotos verschicken und Emojis versenden, bin ich in der Minderheit. Das erste Programm, mit denen Menschen unmittelbar Nachrichten verschicken konnten, entstand Mitte der 90er und hört auf den Namen ICQ. Mittlerweile gibt es ICQ auch für mobile Endgeräte. An die Nutzerzahlen von WhatsApp kommt das Urgestein der Messenger-Dienste aber nicht ran. Die einzige App, die WhatsApp ernsthafte Konkurrenz bietet, ist der Facebook Messenger. In Deutschland ist man mittlerweile dazu gezwungen, ihn zu installieren, wenn man über Facebook Nachrichten verschicken möchte. Er wurde bereits über 1 Milliarde Mal heruntergeladen. So oft wurden auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert.
Der App wird erlaubt, auf die Daten ihrer Kontakte auf dem Telefon zuzugreifen, einschließlich der Daten über die Häufigkeit, mit der sie mit bestimmten Personen telefoniert, Mails geschrieben oder in anderer Weise kommuniziert haben.
Ähnlich umfassend sind die Rechte, die die Nutzer an Messenger-Dienste wie WhatsApp abtreten. Alles, was über WhatsApp versendet wird, inklusive Fotos und Nachrichten, gehört auch WhatsApp und kann weiterverbreitet werden. Dass das ein profitables Geschäft ist, wusste auch Mark Zuckerberg, der vor über 2 Jahren den Messenger-Dienst gekauft hat. Jedoch versicherte der Facebook-Gründer damals:
Für Sie, unsere Nutzer, wird sich Folgendes ändern. Nichts.
Das stimmt so nicht mehr. Mittlerweile müssen alle, die den Messenger nutzen, damit rechnen, dass WhatsApp die Telefonnummern an Facebook übermittelt. Werbung kann so noch direkter über Profile von Nutzern verteilt werden. Es gibt natürlich auch alternative Messenger-Dienste, die nicht direkt mit sozialen Netzwerken verknüpft sind. Viber, Threema oder Telegram. Das Problem? Viele Bekannte bedeutet viele verschiedene alternative Apps, die alle installiert sein müssen.
Super, du hast jetzt endlich auch Telegram. Dann kann ich Viber ja löschen.
Telegram bot zum Beispiel von Anfang an die Möglichkeit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass nur die Gesprächsteilnehmer selbst die Unterhaltung lesen können, kein Dritter dazwischen. Allerdings nutzt die App ein selbstgebautes Verschlüsselungssystem, das anfällig für Fehler ist. Das Unternehmen musste dafür schon viel Kritik einstecken. Und da sie bis heute nur einen Teil ihres Source-Codes veröffentlicht haben, können die Sicherheitslücken nur von den Entwicklern behoben werden, die Telegram programmiert haben. Auch andere alternative Messenger wie Signal oder Threema haben ihre Macken. Wenn nicht in der Verschlüsselung, dann darin, dass sie entweder auch die Telefonnummer und Kontakte verwenden oder ebenfalls ihren Code nicht veröffentlichen. Der einzige Messenger, der die Nachrichten, zumindest offiziell, nicht bis in alle Ewigkeiten speichert, ist Snapchat. Dort verschwinden alle 30 Tage die Nachrichten automatisch. Das führt allerdings dazu, dass man sich dort wirklich nur Dinge schickt, die man besser wieder vergisst.
Asa Depeschman hat sich die unterschiedlichsten Messenger angeschaut. Frage stellt sich natürlich, wäre es nicht besser, einen Unified Messenger zu haben? Ein Netzwerk also, das alle nutzen, wie es so oft in Science-Fiction-Utopien beschrieben wird? Darüber sprechen wir gleich mit Ole Reismann. Aber erstmal müssen wir selbst uns natürlich offenbaren. Genau. Vera, wie viele Messenger hast du?
Ich habe natürlich jetzt gleich mal durchgezählt. Neben E-Mail, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich ein Messenger ist, ob es dazu zählt, habe ich 5. Mhm. Also, willst du es wissen?
Ja.
Okay, SMS, iMessage, habe ich jetzt mal separiert, dann Streamer, Direct Message bei Twitter und WhatsApp.
Mhm. Facebook?
Nee.
Ah. Bei mir kommen, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so richtig überschauen, da kommen noch diverse dazu. Ich habe mal überlegt, eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, da gibt es ja inzwischen auch so eine Messenger-Funktion. eBay schickt mir Sachen, Instagram, da gibt es Push-Nachrichten und das Schrägste finde ich, ich musste jetzt bei meiner Krankenkasse mich selber in so einem Portal anmelden. Jetzt schicken die mir also keine E-Mail mehr an meine normale E-Mail-Adresse, sondern die kontaktieren mich über ihre Seite und schicken mir dann eine E-Mail, dass da auf der Seite eine Message für mich aufgelaufen ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit Datenschutz zu tun, aber das macht einen wahnsinnig.
Und eben, Wahnsinn, das ist das richtige Stichwort. Empfindest du das als Messenger-Apokalypse oder Hölle oder so?
Das ist natürlich ein starkes Wort, aber ich finde, es ist Stress. Also für mich ist es Messenger-Stress so ein bisschen, gerade wenn es so geballt kommt. Und ich meine, man hat ja nicht nur den ganzen Tag Zeit, um über Messenger nachzudenken und da zu kommunizieren.
Das stimmt, aber für mich ist es nicht so. Die Frage ist natürlich, wen, nach welchem Prinzip kontaktiert man wen?
Also, ja. Da haben sich so Vorlieben natürlich eingeschlichen. Ne? Meine Mutter kommuniziert mit mir nur über WhatsApp und möchte mich am liebsten immer in ihre, die hat so eine Freundinnengruppe, das sind glaube ich 7, 8 nur Frauen, die in ihrer WhatsApp-Gruppe sind, und am liebsten würde sie mich dieser WhatsApp-Gruppe hinzufügen, ich habe sie aber verboten.
Das ist nämlich, glaube ich, wenn überhaupt die eigentliche Hölle, diese Gruppen, weißt du, wenn du so riesen Familiengruppen hast und jeder muss irgendwie was sagen. Aber ich habe festgestellt, man kontaktiert jeden da, wo man glaubt, dass man ihn am besten erreicht. Und ich habe festgestellt, dass ich auch schon konditioniert bin. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der schreibt mir, wir schreiben uns immer auf Streamer, und wenn der mir eine SMS schickt, dann antworte ich ihm trotzdem auf Streamer, ohne das mitzukriegen, weil ich schon irgendwie so konditioniert bin.
Aber warum denkst du, Streamer ist sicherer?
Eigentlich nicht, ist Gewohnheit. Also eigentlich dachte man es ja, aber da man ja auch nicht reingucken kann, ist man auch nicht 100% sicher. Aber jetzt kommt die Frage, die wir gleich mit Ole Reismann besprechen wollen. Würdest du dir wünschen, so eine Universalkiste, in die alles reingeht?
Manchmal schon, aber wenn ich dann näher drüber nachdenke, dann irgendwie doch nicht.
Ich auch nicht, ist viel zu langweilig, glaube ich. Aber mal gucken, was Ole Reismann dazu sagt. Wir hören jetzt erstmal nochmal Netzmusik bis dahin, und zwar aus Dresden. Den Produzenten Livo, den hatten wir schon mehrmals in der Sendung. Er wird immer professioneller, hat kürzlich die Musik für das Indie-Game Inversus geschrieben und ist immer auch für einen funktionierenden Tanztrack gut. Dieser hier heißt Your Love.
Livo, Your Love. Messenger, mit denen man Kurznachrichten verschicken kann, gibt es jede Menge. Wir haben es gerade gehört, es ist ein wahrer Dschungel. Manche nennen das ein Chaos, das dabei entstehen kann. Andere bezeichnen es als Messenger-Apokalypse. Ole Reismann, Leiter des Nachrichtenportals Bento vom Spiegel, hat seinen Artikel genauso überschrieben.
Genau, und deshalb haben wir mit ihm im Interview nach Alternativen zum Chaos gesucht. Und zuerst haben wir ihn dazu gefragt, wie er Messenger nutzt und ob sein Freundeskreis so groß ist, dass er schon ein bisschen den Überblick verloren hat.
Es geht ja nicht nur um den Freundeskreis, sondern auch so alle möglichen Leute, die in so einem erweiterten Freundeskreis dabei sind, bis hin zu beruflichen Kontakten. Das diffundiert so alles lustig hin und her. Und ich würde sagen, am Ende sind das bestimmt 5 oder 6 plus E-Mail.
In einem Artikel haben Sie unser momentanes Kommunikationsverhalten die Messenger-Apokalypse genannt. Allerdings weniger wegen Sicherheitsbedenken oder dem Datenschutz, sondern weil die Kommunikation in Fetzen aufgeteilt wird. Was ist denn schlimm daran?
Daran ist erstmal nichts schlimm, es ist nur furchtbar unpraktisch.
Aber es ist ja eine selbstgemachte Apokalypse, keine Naturkatastrophe. Ja, wir haben ja diese ganzen Apps installiert und schreiben hier mit Freunden, da mit Kollegen, da mit reinen Internetbekanntschaften. Warum tun wir das? Ist es nicht eigentlich auch ganz nett für uns, dass wir das alles so ein bisschen diversifizieren können?
Ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube, es steht ein Wunsch nach Kontrolle dahinter. Man hat E-Mails, da kann man schlecht kontrollieren, wer einem da was schreibt. Das ist so ein Kanal, wo einfach jeder alles Mögliche reinkippen kann. Und im Laufe der letzten, weiß nicht, mindestens 10 Jahre ja auch angefangen hat, alles reinzukippen, was es so gibt, sei es irgendwie Werbung oder Spam oder irgendwelche Newsletter oder irgendwelche Bestätigungen zu irgendwelchen Bestätigungen. Und das, glaube ich, ist dann eher unschön, wenn man mit jemandem etwas intimer kommunizieren möchte, kann man sich schön in eine App zurückziehen und weiß, naja, wenn jetzt über die App mich jemand anpingt, dann ist das schon was ganz Wichtiges und dann sehe ich das sofort auf meinem Smartphone, auf dem Sperrbildschirm. Das ist dann eine intimere Art der Kommunikation.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, beziehungsweise vielleicht sogar auch ins Philosophieren. Warum hat es denn gerade bei Messengers, und da zählen wir jetzt auch mal so Direktnachrichten mit, nicht die Monopolisierung gegeben, die es beispielsweise bei Suchmaschinen, also Google, oder sozialen Netzwerken, sprich Facebook, gibt?
Ich weiß nicht, ob das so ist. Also am Anfang war es womöglich sogar ja E-Mail als ein großer Kommunikationskanal. Da gab es noch nicht so viele Messenger. Und die kamen dann nach und nach dazu und haben aber auch neue Funktionen dazu gebracht, also sowas wie Echtzeitkommunikation, was dann bei der E-Mail ja eher nicht war. Also es gab dann einfach auch Bedürfnisse und dann diesen Bedürfnissen hat man sich dann hingegeben. Ich glaube schon, dass es ein, zwei Dienste gab, die so zu ihrer Zeit ein großer Sammelbecken, großer Anlaufpunkt waren, also sei es dieses ICQ oder sei es auch wahrscheinlich jetzt Facebook, was zu einem bestimmten Zeitpunkt schon ein großer Ort für Messaging ist. Und dann gehen aber die Jahre ins Land und immer mehr Menschen sind plötzlich mit uns auf Facebook befreundet. Bis hin, dass es nicht nur die engen Freunde sind, sondern es sind plötzlich auch Verwandte und Familie und vielleicht sogar Arbeitskollegen und oh, jetzt auch vielleicht 2, 3 Vorgesetzte. Und dann geht man da sofort in so ein Mikromanagement rein und hat verschiedene Listen und verschiedene Freundeslisten. Und es ist gar nicht mehr so der eine Kanal, wo ich ganz genau weiß, da sind jetzt nur die Kollegen drin, da sind nur die Freunde drin, da sind nur irgendwelche random Weirdos drin, die sonst per E-Mail Spams schicken.
Sie haben ja Ihren Artikel als Apokalypse übertitelt, was ziemlich schlimm klingt erstmal. War das nur so ein bisschen polemisch gemeint oder anders gefragt, wie sähe eine optimale Lösung aus?
Ich glaube jetzt gerade, was man auf jeden Fall sieht, ist dies, im Rahmen des Star Trek Jubiläums, die ja gerade 50 Jahre Star Trek überall feiern, da gibt es ja auch so einen Kommunikator, der so ein bisschen so in die Zukunft weist. Alle haben immer ein kleines Gerät oder einen kleinen Knopf, in dem Moment noch nicht am Ohr, aber irgendwie an der Brust heften und können da drauf drücken und dann können sie mit jedem sprechen. So. Das funktioniert bei Star Trek aber natürlich nur, weil da ein Militär dahinter steht, das Militär, die Sternenflotte, die den Weltraum erforscht und beherrscht und kontrolliert. Da so eine Art von zentraler Kommunikationsinstanz, die alles kontrollieren kann, das möchte man ja, glaube ich, auf jeden Fall vermeiden. Das ist nichts, was einem irgendwie gefällt, sondern das ist so positiv und friedlich und schön Star Trek ganz oft ist. Also dieser Moment, wo dann Kommunikation gebündelt beim Militär liegt, eher schwierig.
Das stimmt wahrscheinlich. Ich muss mal kurz was aus meinem eigenen Erfahrungskreis erzählen. Ich finde es auffällig, dass wenn man einmal mit einer Person oder einem bestimmten Personenkreis über eine bestimmte Anwendung kommuniziert hat, dann bleibt man da eigentlich auch dabei. Also es gibt SMS-Freunde, es gibt Threema-Kollegen, es gibt die WhatsApp-Familie. Kann es sein, dass die Privatheit von Nachrichten eine starke persönliche Bindung entwickelt? Oder ist das dann doch reine Gewohnheit?
Nee, ich glaube, das ist genau so, wie Sie gerade gesagt haben. Ich glaube auch, dass das jeder beobachtet. Es wird ja aber immer dann spannend, wenn so verschiedene Erwartungen aufeinandertreffen. Also bei mir ist zum Beispiel Threema nicht der Ort, wo ich nur mit Kollegen kommuniziere, sondern bei mir sind da eher die Witze und lustigen Bildchen drin. Das ist, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich und wird immer dann interessant, wenn man auf neue Menschen trifft und mit denen dann sozusagen aushandelt, wo kommunizieren wir jetzt eigentlich? Und wenn man dann mehr als 2, 3 Freunde hat, mit denen man regelmäßig kommunizieren möchte, wird das sehr schnell sehr unübersichtlich, weil jeder dann doch so gewisse Eigenschaften hat. Und ich glaube, so die Zeit, gibt bestimmt so Momente, wo man in einem Büro sitzt mit bestimmten Kollegen oder an der Uni sitzt mit bestimmten Kommilitonen oder an der Schule mit bestimmten Schulfreunden. Da klappt das ganz gut. Da kann man dann so eine größere Gruppe von Menschen so auf einen Kommunikationskanal einschwören und weiß dann, hey, wenn es wichtig ist, dann ist es die Twitter-Direktnachricht, die jetzt auch mittlerweile genauso funktioniert wie WhatsApp und alles andere mit irgendwie hier Nachricht gesehen und gesendet. Dann kommen so blaue Häkchen dran und so. Das sieht ja demnächst alles gleich aus. Und das funktioniert dann möglicherweise. Aber sobald da wieder Menschen dazukommen, die dann nicht so sozialisiert wurden und möglicherweise andere Rituale und Praxen da irgendwie sich angeeignet haben, bricht das alles durcheinander und wird ein großes Chaos. Und ich weiß nicht, ob man dann immer so schnell genau weiß, für welcher Kanal jetzt genutzt wird.
Vielleicht nochmal ein kurzes Fazit zum Schluss. Sie hatten es ja auch schon ein bisschen angerissen mit dem Bild von Star Trek. Was fehlt eigentlich zur Killer-App und warum haben wir das Gefühl, dass es auch in Zukunft nicht nur einen Messenger-Dienst geben wird? Ist der Markt noch für zu viele Ideen offen oder fürchten wir die Totalüberwachung oder Totalzentralisierung unserer Kommunikation?
Ich fürchte diese Zentralisierung der Kommunikation auf jeden Fall. Ich finde das eine sehr unheimliche Vorstellung. Gleichzeitig ist es natürlich sehr unpraktisch, dass ich ständig Informationen irgendwie suchen muss und nicht genau weiß, in welcher App oder in welchem Messenger stecken die jetzt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall immer neue Funktionen geben wird, dass sich Leute noch weitere Sachen ausdenken und deswegen auch immer der Bedarf da ist, sich auf neue Apps einzulassen. Und dann wieder die Idee der Kontrolle, dass ich dann irgendwie sagen kann, jetzt habe ich eine neue App und da kommuniziere ich nur mit 2, 3 Leuten, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, dieses Bedürfnis wird es immer geben. Und auf der anderen Seite, was, glaube ich, auch fehlt so ein bisschen, ist der Wille von Unternehmen, sich darauf einzulassen und einen großen Standard aufzubauen, einen Standard, wo man dann über verschiedene Messenger hinweg kommunizieren kann. Da gibt es ja diverse Anläufe in der Vergangenheit, sowas zu machen. E-Mail war einer der ersten, die das gemacht haben, nur eben nicht in Echtzeit. Es gab aber auch danach ja sehr, sehr viele technische Standards und Protokolle, wo man gesagt hat, wir machen unsere Messenger so oder wir bauen unsere Messenger-Systeme so auf, dass man untereinander auch reden kann. Und die Software oder die App, die ich benutze, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir uns irgendwie gemeinsam bei bestimmten Servern anmelden. Und solche Apps gibt es immer noch, solche Ideen, dass man dezentral sowas auch aufbaut und Server hinstellt, die möglicherweise nicht vom Unternehmen betrieben werden, sondern zum Beispiel von einem Verein oder einer Community. Und das gefällt mir alles sehr gut und finde ich alles einen sehr richtigen und einen sehr logischen Schritt. Man möchte diese Kommunikation nicht in der Hand des Staates oder des Militärs über Star Trek haben. Man möchte das vielleicht nicht nur in der Hand haben von großen Konzernen, die damit dann doch irgendwie auch gerne Geld verdienen möchten, was ja auch ihr gutes Recht ist, sondern die Idee, dass Kommunikation sowas Wichtiges ist, was frei verfügbar sein muss, wo alle dran teilhaben müssen, das finde ich sehr schön. Das ist bei E-Mail schon der Fall. Das gibt es ansatzweise bei Messengern, aber eben schaffen gerade die großen Apps, die großen Messenger, die großen Plattformen, schaffen gerade einfach das attraktivere Angebot mit den cooleren Funktionen und da wird der Mensch dann schwach und möchte vielleicht so ein Feuerwerk bei seinen Messengers anzünden.
Sagt Ole Reismann, Leiter des Nachrichtenportals Bento vom Spiegel. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Noch in Ausbildung für eine musikalische Karriere steht der Österreicher Dotronix, der in Sachen Drum and Bass unterwegs ist und für ein Projekt an einer privaten Schule für multimediale Berufe mit Hypnotized, das wir jetzt hören, eine entsprechende Arbeitsprobe abgegeben hat.
I'm breathing you in, I'm breathing you out, and with every breath I feel more than alive. Your hands on my skin, kisses on my neck, just one little touch, and baby I'm hypnotized. Hypnotized, hypnotized. Every breath, every look, every word that you say, every morning you're laying here next by my side. I feel more than alive, more than alive, more than alive, like hypnotized. More than alive, hypnotized, baby. Baby hypnotized, baby hypnotized, baby hypnotized. More than life, more than life. I'm hypnotized, I'm breathing you in, I'm breathing you out, and with every breath I feel more than alive. I'm breathing you in, I'm breathing you out, and with every breath I feel more than alive.
Breitband. Medien und Meinungen.
Die Meldung der Woche, die hat Jochen Dreyer für uns zusammengesucht und der ist jetzt im Studio. Hallo Jochen.
Guten Tag.
Hallo. In 2 Jahren muss der Bund sein allgemeines Bundesdatenschutzgesetz, kurz ABDSG, erneuern, denn dann muss das neue Gesetz die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung umsetzen.
Die Innenminister haben, während die Verordnung auf EU-Ebene erarbeitet wurde, immer wieder für eine Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten geworben, damit der hohe Datenschutz der Bundesrepublik erhalten bleibe. So klang das jedenfalls bei Innenminister Friedrich und auch bei seinem Nachfolger de Maizière.
Und Netzpolitik.org ist jetzt an einen Referentenentwurf für das neue Gesetz gekommen, hat ihn öffentlich gemacht und, Überraschung, es scheint auf einmal gar nicht mehr so weit her zu sein mit den hehren Ansprüchen. Was steht denn da drin, Jochen?
Ja, wenn man den Referentenentwurf liest, wiegt da wie das genaue Gegenteil eines Datenschutzgesetzes. Staatliche Stellen sollen mehr Befugnisse erhalten, Daten zu erheben. Vor allem den Geheimdiensten würde der Entwurf beinahe eine Generalermächtigung geben. Und dazu kommt, dass die Kontrolle durch den Bundesdatenschutzbeauftragten stark eingeschränkt werden soll und auch die Sanktionsmöglichkeiten geringer werden würden. Und wie wichtig die Kontrolle der Geheimdienste und anderer staatlicher Stellen durch eben diese Bundesdatenschutzbeauftragten ist, hat ja gerade erst das geleakte Papier gezeigt, dass eben zeigt, wie oft der BND gerade gegen geltendes Recht verstößt und dafür von Andrea Vosshoff, der momentan Beauftragten, gerügt wird. Und neben den staatlichen Stellen soll die Wirtschaft auch viel freizügiger Daten erheben und verarbeiten dürfen. Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar sagte zum Entwurf im Interview mit dem Deutschlandfunk:
Ich war schon etwas erschrocken, als ich diesen Entwurf gelesen habe, denn da soll der Datenschutz, wo es irgendwie möglich ist, abgebaut bzw. aufgeweicht werden.
Gab es denn auf die Kritik an diesem Referentenentwurf dann Reaktionen?
Das Bundesinnenministerium hat wohl erstmal die offizielle Versendung des Entwurfs gestoppt. Trotzdem, die Referenten erfinden da ja nicht irgendetwas, was sie in den Entwurf für ihr Ministerium schreiben. Da wurden Vorgaben und Wünsche umgesetzt und das gibt doch sehr zu bedenken, welche Einstellung Thomas de Maizière zum Datenschutz hat. Hier braucht es auf jeden Fall mehr Kontrolle und nicht weniger.
Apropos Kontrolle, etwas zu viel Kontrolle übt Facebook aus, findet zumindest der Chefredakteur der größten norwegischen Tageszeitung Aftenposten, der einen offenen Brief an Mark Zuckerberg veröffentlicht hat, weil sein Netzwerk, also Facebook, einen Artikel mit einem ikonografischen Vietnam-Foto gelöscht hat.
Dieses Foto, das zeigt die 9-jährige nackte und weinende Kim Phuc, die nach einem Napalm-Angriff aus ihrem Dorf in Vietnam flieht. Und damals, im Jahr 1972, löste das Foto weltweite Proteststürme aus. Damals, ja. Das waren noch Demos, die da ausgelöst wurden, nicht bei Facebook. Es gilt als eine der bekanntesten Fotografien der Welt. Facebook fand aber zu viel Nacktheit und eventuell auch die Gefahr von Kinderpornografie. Was ist daraufhin passiert?
Ja, für Espen Egil Hansen, dem erwähnten Chefredakteur des Aftenposten, war es zu viel. In einem eindringlichen Brief und einem Video im unverwechselbar sympathischen skandinavischen Du sprach er Mark Zuckerberg direkt an und sagte: Lieber Mark, das ist ernst, das geht zu weit. Er nannte ihn:
Du er blitt verdens mächtigste Redakteur. Ingen annen har større innflytelse på hvilken informasjon som skal nå frem til hvem. Jeg mener du misbruker den makten.
Ja, also den mächtigsten Redakteur der Welt nennt er ihn. Niemand habe größeren Einfluss, wer wann an Informationen komme. Und diese Macht missbrauche Zuckerberg nach Meinung Hansen. Und unter dem Hashtag Dear Mark ging der Brief dann durchs Netz und gefühlt jede Redaktion weltweit sprang auf den Zug auf, postete das Bild erneut, regte sich über die Macht von Facebook auf. Dabei ist diese Diskussion eigentlich nicht neu. Die Community-Standards von Facebook waren schon oft Anlass zu Diskussionen, weil sie halt weltweit gelten sollen und halt möglichst alle Ethnien und Religionen und Moralvorstellungen halt irgendwie abdecken soll. Und Facebook hatte auf Kritik hin schon mehr Menschen zur Kontrolle ihrer Standards eingesetzt, das sogenannte Community Operations Team. Die scheinen aber lange nicht genug Manpower zu haben und vor allem das Personal braucht wohl dringend Schulung, was Kunst und was Pornografie ist, was Geschichte und was Boulevard ist. Also da scheint wohl noch ganz viel Luft nach oben zu sein. Facebook hat mittlerweile auch reagiert und gesagt, sie würden die gelöschten Einträge wieder online stellen, aber nicht explizit versprochen, etwas in Zukunft anders zu machen. Das Überraschendste für mich an dem ganzen Fall: Eins der bekanntesten Fotos der Welt war bisher wirklich nicht bei Facebook zu sehen. Das finde ich schon beeindruckend.
Ein anderer Tech-Konzern mit großem Einfluss hat in dieser Woche für Gesprächsstoff gesorgt, nämlich Apple. Apple hat diese Woche sein neues iPhone vorgestellt, aber der Aufreger ist ein ganz anderer, nämlich ein fehlender Kopfhöreranschluss in 3,5 mm Klinkengröße und ein paar neue kabellose Ohrstöpsel, womit wir zum Breitband-Meme der Woche kommen.
Ja, Apple hat wirklich, wie lange vermutet wurde, den alten analogen Kopfhöreranschluss in seinem neuen Smartphone abgeschafft. Es gibt nur noch einen Anschluss, der Lightning-Anschluss, der muss genutzt werden. Oder eben ein Adapter oder eben ein kabelloser Kopfhörer. Und die wurden gleich vorgestellt. Die nennen sich AirPods. Doch das Design, immerhin Markenzeichen von Apple, zog eine Menge Spott im Netz auf sich. Viele verglichen dies mit dem von Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten. Sieht genauso aus, wenn man sich die in die Ohren steckt, was so ziemlich halt der Wahrheit entspricht. Aber man muss Apple auch ein wenig verteidigen. Klar, der Schritt, die Buchse abzuschaffen, ist gewagt und die Umstellung wird für viele seltsam werden, trotz Adapter. Aber die abgeschaffte Technik ist, beziehungsweise war das wirklich letzte analoge Teil am Smartphone. Die digitalen Signale müssen für die Übertragung erst analog umgewandelt werden, damit wir sie dann als Schwingung über die Membran im Kopfhörer als Ton wahrnehmen. Das führt immer noch zu Klangverlusten. Und übrigens, ein bisschen Computergeschichte, als Apple damals im Jahr 1998 den bunten, knubbeligen iMac vorstellte, verzichtete der Konzern auf alle damals gängigen Schnittstellen und setzte nur auf den zu der Zeit kaum verbreiteten USB-Anschluss. Damals ziemlich belächelt und ziemlicher Skandal, heute ein großer Erfolg. Ich sag es mal so, mit einer Art umgedrehtem Sprichwort, vor dem Lohn kommt der Spott.
Naja, Sprichwörter stimmen auch nicht immer. Danke dir. Vom Ein-Mann-Projekt Jochen Dreyer zum Ein-Frau-Projekt Girl in Space. Eyelash heißt der folgende Song, der etwas charmant Unfertiges hat.
Besprechung.
Eines der Felder, die sich durch das Internet stark verändert haben, ist natürlich auch das Einkaufen. Online-Bestellen geht längst von überall, aus dem Supermarkt, von der Couch, vom Klo oder der Toilette, meistens mit dem Smartphone oder ganz neu einfach auf einen Knopf drücken, also einen echten kleinen WLAN-Knopf, der irgendwo in der Wohnung klebt, womit dann ein Knopfdruck im wahrsten Sinne des Wortes genügt, um Ware zu bestellen.
Verbrauchsartikel wie Taschentücher, Müllbeutel, Tiernahrung, Waschmittel zum Beispiel. Aber auch ganz lustig, sich Kondome. Wäre der Knopf dann neben dem Bett vielleicht? Wahrscheinlich.
Über diese Hintergründe oder die Hintergründe dieses Amazon Dash-Buttons, der mittlerweile auch in Deutschland zu haben ist, reden wir jetzt mit in Breitband mit Moritz Metz. Hallo Moritz.
Guten Morgen, guten Tag.
Und du hast uns hier nämlich so ein paar Dinger mitgebracht. Ich glaube, die werden auch gleich getwittert. Ich beschreibe mal, was ich habe. Ein weißes, abgerundetes Kästchen, so wie ein kleiner Türklingelknopf mit einer Taste. Hinten eine Klebefläche und vorne ist bei mir das Logo von Kleenex drauf. Martin, was ist bei dir drauf?
Bei mir steht Brabantia. Das soll eine Marke für Mülleimer sein, habe ich mir sagen lassen. Moritz, bei uns hier im Studio, darf ich einfach jetzt auf diesen Knopf drücken?
Oder dann kommt der LKW gleich. Nein, Quatsch, du kannst den Knopf sofort drücken, keine Sorge, da wird jetzt nichts bestellt. Wobei meine Wohnung jetzt schon voller Taschentücher und diesen Mülleimerbeuteln ist. Diese 5 Euro, die man da für den Kauf der Knöpfe investiert, die kriegt man nämlich gleich wieder als Guthaben für die Erstbestellung.
Ja, mein Button, der hat jetzt gerade weiß geleuchtet, dann rot geblinkt, heißt vermutlich, die Bestellung hat nicht geklappt, oder? Also wie angenehm ist denn der Verkauf oder der Kaufvorgang? Kann man und kriegt man dann innerhalb von einer Stunde auch instantly sozusagen alles geliefert?
Also bei mir kam es am nächsten Tag, es ist aber trotzdem sehr seltsam. Du drückst auf den Knopf und dann kommen so banale Alltagswesen, trägt dir dann ein Mensch das Treppenhaus hoch bis in den 3. Stock. Also das ist seltsam, dieses Potenzial von so einem kleinen Knopf. Und um diese Bestellung aber abzuschicken, da musste ich diesen Knopf natürlich erstmal konfigurieren, also ihm sagen, was das WLAN-Passwort zu Hause ist. Das mache ich über die Amazon-App. Und dann kann ich auch noch in dieser Amazon-App aus einer sehr kleinen Auswahl dieses Markenherstellers das Produkt auswählen, das dann der Knopfdruck bestellen soll.
Ich glaube, bei mir hat es nur weiß geleuchtet.
Ja, aber das Lustige war dann noch, ich habe das dann meinem Sohn gegeben, der ist ein Baby. Und der durfte dann so lange damit spielen, bis er dann wirklich auch bestellt hat.
Ah, aber wie ist das rechtlich? Wenn dein Kind jetzt 10-mal gedrückt hat, dann würden jetzt 10 Kisten oder 10 Kartons Taschentücher ankommen?
Nee, da hat Amazon schon sowas eingebaut. Wenn eine Bestellung zugestellt wurde, dann darf man erst wieder neu bestellen. Aber trotzdem gibt es natürlich bei diesen Buttons ziemlich viele Fragen und Probleme. Also die Verbraucherzentrale NRW beispielsweise, die kritisiert, dass man den Preis auf dem Button nicht sieht und nicht vergleichen kann, ob der zum Beispiel erhöht wurde für die Müllbeutel oder für die Taschentücher. Es steht auch nichts dabei, wie zahlungspflichtig bestellen. Das ist eigentlich wichtig für einen korrekten Kaufvertrag. Und natürlich auch der Datenschutz. Amazon bekommt da wirklich wertvolle Daten, wer wann welchen Artikel gekauft hat. Also da gibt es schon einiges zu kritisieren.
Was ist denn jetzt die Motivation von Amazon, dieses Produkt auch in Deutschland auf den Markt zu bringen, mal abgesehen vielleicht vom Datensammeln?
Also ich glaube, für Manager von Amazon wirkt das wie eine perfekte Geschäftsidee. Also wenn du zu Hause so einen Waschpulverknopf an deiner Waschmaschine kleben hast, dann verlagert das sozusagen diesen Point of Sale, wo du halt sonst was kaufst, direkt an den Ort des Konsums zum ersten Mal. Und das ganze Ding macht dann natürlich auch Werbung für diese Marke. Das heißt, du hast in deiner Waschmaschine immer dann den Waschmittelhersteller da drauf stehen. Und da kann man sagen, Impulskäufe, die scheinen dann wirklich vorprogrammiert. Da kennt sich Amazon übrigens aus. Die haben auch das einzige Patent und alle anderen müssen Lizenzgebühren dafür bezahlen für den Ein-Klick-Kauf im Browser, dass man wirklich mit einem Klick nur kauft. Und was sich aber bei diesem Vorgang entfremdet, ist natürlich der Kaufimpuls vom Zahlvorgang, weil du drückst da drauf und denkst nicht dran, dass da Geld abgehoben wird. Ich bin gespannt, ob die Leute das mögen und ob diese perfekte Geschäftsidee funktioniert.
Also er sieht jetzt nicht so hochwertig aus, dieser Dash-Button, aber trotzdem, wie kann es sich Amazon leisten, diese WLAN-Knöpfe für 5 Euro nur zu verkaufen?
Ja, hat er immerhin WLAN. Also die Geschäftsidee von Amazon ist ziemlich clever. Die kassieren nämlich von allen Seiten ab. Also nicht nur von mir als Kunde, sondern vor allem bei den Markenherstellern. 15 Dollar müssen die nochmal zahlen für jeden Dash-Button mit ihrem Logo drauf und dann auch noch Provisionen zahlen bei jeder Bestellung. Damit ist diese Hardware dreifach bezahlt. Also in Massenproduktion kostet so ein Ding höchstens ein paar Dollar.
Schauen wir nochmal auf die Hardware genauer. Du hast ja noch einen dritten Dashboard mitbekommen und aufgeschraubt. Ging es einfach oder wie?
Nee, es ging überhaupt nicht einfach. Ich muss sagen, ich habe ihn aufgeschnitten, wenn ihr euch den hier anguckt. Der Button ist nämlich aus verschweißtem Plastik. Der lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen. Ich brauchte ein Teppichmesser. War froh, dass meine Finger heil geblieben sind und innen steckte dann, wie so zu erwarten war, eine Platine, eine Batterie. Die soll 1000 Knopfdrücke halten oder 5 bis 10 Jahre. Kann man also viele Müllbeutel bestellen, aber danach ist der ganze Knopf Sondermüll. Weil eine Recyclingfirma kriegt ja diese Dinge auch nicht einfach aufgeschnitten, aufgeschraubt und muss dann die Batterie mit zerschreddern und dann Batteriesäure. Für mich ist das ein Trash-Button.
Okay. Wahrscheinlich werden ja mit diesem Internet der Dinge die Sondermüllberge aus ausrangierten WLAN-Geräten noch weiter steigen. Ja. Lässt sich der Button in seiner Lebenszeit dann wenigstens hacken?
Ja, also es gibt da zwei Ebenen. Einerseits haben wirklich US-Hacker die Chips des Dash sehr genau analysiert und dann wollen die jetzt ein eigenes Betriebssystem dafür schreiben, Free Dash. Kann man dann alles mitmachen. Andererseits kann man aber auch als Laie die Signale des Buttons sozusagen abfangen.
Das heißt, wenn mein Knopf jetzt gedrückt wird, vielleicht auch von jemand anders, kann der eine Aktion auslösen?
Genau, da gibt es viel Software im Netz, die das macht, kostenlos. Zum Beispiel von einem deutschen Bastelblogger namens Stefan Thesen. Und das sind ein paar Zeilen Code in so einer Skriptsprache, die heißt Python. Die laufen auf dem Laptop oder auf so einem Mini-Bastelcomputer, Raspberry Pi.
Wie funktioniert das dann?
Genau, jedes Mal, wenn der Button dann gedrückt wird, dann will er ja eigentlich nach Hause telefonieren zu Amazon und die Bestellung aufgeben. Dieses kleine Programm bekommt dann aber natürlich mit, dass dieser Vorgang stattfindet und löst dann eine eigene Aktivität aus. Aber man sollte natürlich dafür sorgen, dass der Button dann nicht trotzdem jedes Mal was bestellt. Da kann man dann in der Amazon-App einstellen, dass man nichts bestellen möchte oder sollte dann vielleicht auch gleich eine Internetsperre im Router einrichten.
Okay, aber nehmen wir mal an, ich hole mir jetzt so ein Ding für 5 Euro, also diesen Knopf, der mit dem Internet verbunden ist. Was macht man dann sonst damit? Was hast du damit gemacht? Was machen andere Leute damit?
Also ich habe zum Beispiel in meiner Bastelsendung einen Staubsauger angeschaltet damit und einen Fax verschickt durch Knopfdruck.
Wow.
Man kann aber auch twittern, Daten loggen, immer wenn irgendwas passiert, drückt man drauf. Man kann die Beleuchtung zu Hause ändern, seine Kaffeemaschine anschalten. Denkbar wäre auch so eine Taxi-Taste, drückt man drauf, kommt das Taxi. Also da öffnen sich jedenfalls unendliche Möglichkeiten, dieses ganze Internet of Things und der vielen Netzdienste, die so eine API-Schnittstelle dafür anbieten.
Aber ist dieser Amazon-Button dafür perfekt? Weil ich sehe, du hast hier nämlich auch noch 2 andere Buttons mitgebracht. Etwas größer, grün mit blauer Taste.
Ja, die sind toll. Die habe ich selber gelötet. Das kostet auch nicht mal mehr 10 Euro von der Hardware her. Die sind mit seinem 3-Euro WLAN-Chip namens ESP8266. Der ist so ähnlich wie der Arduino, also Fachwörter, aber schon wichtig. Dieser Button, der arbeitet viel direkter als der Dash. Der muss nicht noch eine Umleitung haben, sondern der geht direkt ins Internet, wenn man will. Und wenn er zum Beispiel gerade auf Twitter programmiert ist, unter dem Account von Breitband. Wollt ihr mal drücken?
Oder ja,
muss ich hier drauf drücken?
Du musst mal für mich mitdrücken, Martin. Ich komme da jetzt gerade nicht ran.
Ja,
aber sag
so.
Mal, Moritz, inwieweit zeigen denn solche Buttons, wie die Zukunft zu Hause aussehen wird? Wird die Wohnung davon voll sein bald?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall mit diesen kleinen Amazon-Buttons, die so günstig sind, ein großes Stück näher gerückt ist. Aber also dieser Button, aber noch viel mehr diese anderen Innereien hier von diesen Buttons, die ich gebaut habe, die zeigen, dass man diese kleinen Internetgeräte heute für wirklich lächerlich wenig Geld herstellen oder selber basteln kann. Und deren Potenzial spürt man eben, wenn man draufdrückt und dann plötzlich eine Netzaktion, dann steht plötzlich das Taxi vor der Tür. Das ist alles möglich, ne? Und da sind aber alle noch, auch Amazon, in der Phase des Rumprobierens, was davon dann auch wirklich Sinn macht.
Was fändest du denn sinnvoll?
Ich will gerne mal noch so einen Spenden-Button bauen. Und zwar, der hängt dann an meiner Tür und immer, wenn ich was bestellt habe, zum Beispiel, wenn ich den Knopf drücke, dann wird Geld gespendet an die Gewerkschaft der geknechteten Versandzentrenmitarbeiter und der Paketdienste. Den drücke ich dann eben gegen das schlechte Gewissen, wenn ich ein Paket bestelle bei Amazon.
Oder die Kinderarbeiter, die in Pakistan deine Waren hergestellt haben.
Könnte man auch spenden.
Ich fasse mal zusammen, der Amazon Dash Button ist eigentlich ein Trash Button, aber immerhin für Bastler nutzbar. Und genau das sagt uns vielleicht auch mehr über das künftige Internet der Dinge.
Mehr Button-Basteleien gibt es übrigens morgen um 11 Uhr in Moritz' Sendung Netzbasteln bei unserem Schwestersender D-Radio Wissen. Und die Links dazu natürlich schon jetzt auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank.
Und wir gucken jetzt alle mal auf Twitter, was der Button getwittert hat bei @breitband.
My heart feels ravaged and split up. torn apart again by love. Torn apart again by love. I never want to hurt you, but not sure, so sure about hurting myself. Covers with me, but without your smile, I'm empty and dead.
Hätte man gar nicht gedacht. Dieser Song heißt Love, also genau. Liebe, und stammt von Billy Rubin. So um die 20 müsste der sein. Eigentlich wollte der eine Stoner-Rock-Platte machen und dabei ist aus Versehen ein Singer-Songwriter-Album unter ihm unterlaufen. Naja, ein ziemlich schrammliges und aber vielleicht gerade deshalb auch interessantes.
Klingt ein bisschen verkratzt. Aber gut, wir schauen auf ein Computerspiel, denn eines, das nicht nur verfilmt, sondern auch als Theaterstück umgesetzt werden sollte, kann eigentlich kein schlechtes sein.
Auch wenn Deus Ex letztendlich weder verfilmt noch auf die Bühne gebracht wurde, gilt das düstere Science-Fiction-Epos rund um den Superagenten Adam Jensen als sehr gelungen. Vor allem die 2011er Fortsetzung Human Revolution war mit seinem offenen Gameplay und den Dialogmöglichkeiten eine kleine Revolution.
Jetzt ist ein neuer Teil der Reihe erschienen, Deus Ex Mankind Divided, geteilte Menschheit, ein Spiel, das in der Zukunft angesiedelt ist und aber aktuelle Probleme aufgreift.
Was Deus Ex Mankind Divided kann und ob es gewohnt viel Handlungsspielraum für die Spieler bietet, das weiß Markus Richter. Der hat es nämlich gespielt und dabei öfter mal seinen Ausweis zücken müssen.
Los, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere.
Ja, yeah, es ist alles in Ordnung.
Hübsch, aber Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten, klar?
Diese kleine Szene erklärt im Prinzip Deus Ex Mankind Divided. Sie spielt in einem U-Bahnhof in Prag. Ich werde dort von einer schwer bewaffneten Polizistin kontrolliert, weil ich in den falschen U-Bahn-Waggon eingestiegen bin. Aber mir ist das egal, die Polizei kann mir nichts anhaben, denn ich bin Adam Jensen, Agent des internationalen Antiterrorismusdienstes TF-29.
Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN-Motherboard.
Ich mache hier das, was Agenten halt so machen. Ich versuche einen Terroranschlag auf den Prager Bahnhof aufzuklären und dann dreht sich irgendwie alles auf einmal um eine weltumgreifende Mega-Verschwörung alter mächtiger Männer.
Lassen Sie mich nach New York fliegen, dann analysiere ich die Lage persönlich. Vielleicht haben wir schon genügend Stimmen für das Humanrestitutionsgesetz.
Das Agentenleben ist vielfältig. Mal müssen schwer bewachte Industriegelände infiltriert werden, mal muss ich mit Verbrechern verhandeln und mal bietet sich die Gelegenheit, Unschuldigen zu helfen, die in Gefahr gekommen sind.
Sie wollen, dass ich durch das Tor gehe und jemanden stelle, der Ihnen etwas angetan hat, okay?
Sie müssen ihn von den anderen lösen.
Mal sehen, worauf ich mich eingelassen habe.
Aber eigentlich läuft es dann doch immer auf dasselbe hinaus. Ich muss in einen Ort einbrechen und kann dabei entscheiden, ob ich alles kurz und klein schieße oder mich heimlich und leise durchschleiche. Außerdem gibt es sogar oft die Möglichkeit, durch die Wahl der richtigen Dialogoptionen in Gesprächen eine Lösung meiner Probleme zu finden.
Haben wir einen Deal, Herr
Jensen? Wir haben einen Deal.
Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Collars Kalibrator. Viel Spaß damit. Ich melde mich.
Deus Ex bietet mir zwar eine offene Welt, eine Stadt, die ich frei erkunden kann, wird aber durch die einzelnen Aufträge doch in eine klare Levelstruktur gepresst. Aber das ist nicht schlimm, das stört nicht, denn jeder Auftrag bietet eine Unmenge von Randdetails, die es zu entdecken gilt und Schleichwegen, die erkundet werden wollen. Man muss aber zugeben, das wirkt nicht wie eine natürliche Welt, die lebt. Das ist ganz klein Computerspiel, das ist offensichtlich als Level designed, das ist eine künstliche Welt und das Verhalten der Gegner ist es auch.
Bleib cool, Mann. Bleib cool.
Wir können unmöglich die ganze Anlage sichern.
Aber es macht trotzdem Spaß. Einfach weil es ein sehr befriedigendes Gefühl sein kann, alle elektronischen Türschlösser der Wohnung des Chefs gehackt zu haben und dort nicht nur den geforderten Beweis für einen möglichen Verrat zu finden, sondern auch noch seinen versteckten Safe zu entdecken und den zu knacken und dann noch in seinen privaten Aufzeichnungen herumzuschnüffeln. Dann gefällt mir Deus Ex am besten, wenn ich Meisterdieb sein darf. Aber das ist eigentlich nicht alles. Eigentlich will Deus Ex noch viel mehr sein. Was? Dafür müssen wir noch einmal an den Anfang zurückkehren.
Hey, Opti, was soll das denn? Dieser Zug ist für Natürliche. Los, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere.
Im Jahr 2029 gibt es viele Menschen, die Arme, Beine oder Augen durch künstliche elektronische Körperteile ersetzt haben. Diese optimierten, kurz Optis, werden vom Rest der Menschheit, den Natürlichen, verachtet, ausgegrenzt und misshandelt, auch und vor allem von der Polizei.
Das ist illegal! Sie dürfen uns nicht so behandeln! Wo sind Ihre Beweise?
Das Spiel zeigt das Elend der Optis. Die Parallelen zu aktuellen Diskussionen um Fremdenhass und Rassismus liegen auf der Hand. Im Vorfeld wurde das Spiel damit beworben, dass es hier um Mechanical Apartheid gehen soll, und auf einer Werbegrafik hatte eine Anspielung auf die Black Lives Matter Bewegung für Diskussionen gesorgt.
Los, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere.
Ja, es ist alles in Ordnung.
Hübsch, aber Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten, klar? Der Bereich für Natürliche ist tabu für Sie. Gehen Sie.
Wie gesagt, diese Szene definiert das Spiel. Sie zeigt nämlich deutlich, dass der Hauptcharakter zwar eigentlich zu den unterdrückten Optis gehören soll, aber dennoch unantastbar ist. Alle anderen werden verprügelt, gedemütigt, eingesperrt. Jensen darf nichts geschehen, denn er hat die richtigen Papiere, ist gottgleicher Geheimagent. Dem Spieler und seiner Figur kann also nichts passieren. Ein wohliger Grusel. Vergleichbar mit Armutstourismus ist das, was Deus Ex liefert. Das Spiel drückt sich vor einer klaren Aussage, bezieht keine Stellung und das mit voller Absicht, wie Mary DeMarle, Executive Narrative Director des Spiels, bestätigt.
Wir wollen keinen Standpunkt vertreten, sondern versuchen, die verschiedenen Seiten des Themas so gut es geht darzustellen. Wir wollen, dass du als Spieler die Entscheidungen triffst.
Leider haben diese Entscheidungen im großen Kontext kaum Folgen. Man könnte argumentieren, dass hier trotzdem etwas Gutes passiert, denn immerhin wird Unterdrückung wenigstens thematisiert. Aber Deus Ex ist zu zahm, will zwar mit dem Thema angeben, aber dann doch bei niemandem anecken. Es bleibt dabei. Deus Ex Mankind Divided ist ein sehr gutes Unterhaltungsspiel, das ich wirklich gerne spiele und noch weiter spielen werde. Aber einen Beitrag zu relevanten gesellschaftlichen Debatten, jetzt und zukünftig, leistet es leider nicht.
Findet Markus Richter. Deus Ex Mankind Divided kostet so um die 60 Euro, ist für alle gängigen Konsolen erhältlich.
Ja, und das war Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Nachrichten und unserem Theatermagazin Rang 1. Ein Thema dort, wie Ungarns Theatermacher mit der staatlichen Gängelung umgehen.
Wir haben hoffentlich nicht allzu sehr gegängelt. Wir, das sind Martin Böttcher
und Vera Linz, und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.